Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Halt auch weiter nach oben zu kommen.
Ja, aber was passiert, selbst wenn es nicht funktioniert? Ich habe jetzt mal so einen Carlos Alberto, ne, im Hinterkopf, der richtig viel Asche
verliert. Ja, aber weißt du mal, die anderen hier in der Bundesliga oder von mir aus auch bei Barcelona etc., die haben ja 1 Milliarde Schulden, ja, und kaufen immer noch Leute. Schalke hat, glaube ich, auch minus 200 Millionen. Und es ist jetzt ja keine Sache, diese Vereine sind ja nicht pleite. Und wer gibt denn jetzt ein Darlehen von 200 Millionen? Also, das ist auch nicht. Die wuseln sich auch irgendwo durch rum. Ja, die haben mehr Potenzial, die haben mehr Fans, der Sponsor zahlt ein bisschen mehr Geld. Alles gut, aber ich sag mal, warum Werder Bremen könnte auch mal minus 20 Millionen vielleicht verkraften?
Werder Bremen wird hanseatisch gut geführt und deshalb würden die nie so ins große Risiko gehen. Bin ich mir
relativ. Aber das ist das Problem, dass du das ja, was wir auch vorher ein bisschen so angerissen haben, es ist echt schwierig, das halt hinzubekommen, auch in der Liga, weil die Kluft einfach so wahnsinnig groß ist. Ne? Also wenn ich jetzt gesagt habe, 67 Millionen Etat, Personaletat, ich glaube, wir kommen jetzt in der nächsten Bundesliga-Saison vielleicht auf 40 oder 50. Ja, und die Bayern sind vielleicht bei 350 dann. Und andere Vereine sind auch schon bei 200. Also das heißt, es wird ja immer weiter auseinandergehen. Jetzt fängt sogar der Geschäftsführer oder so hier von Wolfsburg an. Das würde, glaube ich, Nico freuen, darüber zu reden, dass jetzt das Thema Fernsehrechte etc. schwierig ist in Deutschland, weil alles so geregelt ist, sondern dass man halt auch mal hingehen sollte, dass die Fans quasi Teilaufnahmen des Spiels machen dürfen, offiziell. Damit die Vermarktung besser ist, weil die junge Generation ja nicht wartet, bis irgendwann Sportschau ist, weil die sowieso keine Sportschau gucken, sondern die brauchen mal hier YouTube-Videos vom Scoop mit ein paar Spielszenen aus dem Stadion. Also da ist ja eigentlich ist ja viel los irgendwo in dem ganzen Bereich.
Also ich glaube, bei dem Satz, Werder Bremen kann auch mal 20 Millionen Minus machen, fällt Frank Baumann vom Stuhl.
Musst du ja wiederbeleben. Den musst du sofort wiederbeleben.
Ich glaube auch, der kriegt Schnappatmung. Ja, man merkt schon, der Sepp, der steigt auf und dann ist er in ganz anderen Sphären. Dann redet er hier von Barcelona und 200 Millionen. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, das muss man realistisch sehen. Du hast Carlos Alberto genannt. Man muss gar nicht so weit in die Vergangenheit gehen. Also, was war denn 2020, 2019, als Kruse uns verlassen hat? Und was hat man denn gemacht? Man ist Risiko gegangen. Man hat den Kader zusammengehalten, hat keinen verkauft, kein Eggestein, kein Rashica, kein Augustinsson. Man hat Füllkrug geholt für 6,5 Millionen. Man hat Toprak geholt für gutes Geld. Ich glaube, 12 Millionen Minus hat man gemacht in dem Transfersommer. Und was ist rausgekommen? Der Abstieg im Endeffekt. Also es ist ja nicht so, dass man das nicht schon gemacht hätte. Ich glaube, man hat das mit den falschen Spielern gemacht und vielleicht auch mit dem falschen Staff oder Trainer oder wie auch immer. Aber man ist schon Risiko gegangen. Ich glaube aber trotzdem, dass so ein Verein, wie wir es sind, der eben nicht diese Finanzkraft im Rücken hat, muss einfach jeden Euro umdrehen und muss gucken, dass das gut gewirtschaftet ist und dass man Spieler entwickelt und Werte schafft. Weil, sind wir ehrlich, wir sind dem, sportlichen Tod gerade so von der Schippe gesprungen. Und wenn man im Sommer keine 30, 40 Millionen durch Verkäufe gemacht hätte und nicht direkt wieder aufgestiegen wäre, was alles wirklich so knapp auch war, dann hätte ich mal sehen wollen, wie das jetzt im Sommer weitergeht und die nächsten Jahre. Also ich glaube, dann wäre jetzt nicht Stark und Pieper hier die Transfers, sondern ja vielleicht ein Olli Hüsing und weiß ich nicht wer und ob du damit dann direkt wieder aufsteigst.
Also Da bin ich auch hundertprozentig bei dir. Das hat Sepp und ich ja in unserem Podcast auch lang und breit diskutiert. Also wären wir nicht aufgestiegen, wären wir die nächsten 8 bis 10 Jahre meiner Meinung nach nicht aufgestiegen und hätten schon Jahr für Jahr mehr nach unten gucken müssen. So Thema 1. FC Kaiserslautern habe ich ja immer genannt, definitiv. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Welchen Punkt ich nochmal gerade ansprechen möchte, der mir gerade eingefallen ist. Ich meine 2017 oder 2018, ich weiß es nicht mehr genau, da war ich zum Halbfinale der deutschen U17. Da hat Werder Bremen gegen Borussia Dortmund hier gespielt und Werder Bremen kam sogar ins Finale und hat dann später gegen Bayern München im Finale, ich meine 2-1 oder 3-1 verloren. Und ich habe mir vor kurzem die Aufstellung beider Vereine angeguckt. Sepp, ich glaube, wir beiden haben darüber schon mal gesprochen. Bei Werder Bremen, der einzige Name, der noch aktuell ist, ist der Plogmann, der jetzt leider den Verein verlässt. Sonst ist keiner von diesen 15-Mann-Kader irgendwie großartig bei Werder Bremen oder bei einem anderen Verein aufgefallen. So, Bayern München ist natürlich eine komplett andere Hausnummer. Und da habe ich dir gesagt, wer war der einzige Spieler, den ich da gesehen habe? Lasse Mai.
Lass Lukas Mai, ja.
Genau. Lasse Mai war der einzige Spieler der Bayern, der es geschafft hat. Und das finde ich jetzt auch wieder so schwierig mit dem Jugendbereich, Nachwuchsleistungszentrum. Natürlich wollen wir die Jugend haben und so weiter und so fort. Aber das Endspiel ist gerade mal 4 Jahre her. Wir reden von 22 Leuten, die da auf dem Platz gestanden haben beim deutschen Meisterschaftsfinale. Und 2 Leute sind noch nicht mal mehr, die sind bekannt, aber am Plogmann Zukunft offen, man weiß gar nicht, wo der hingeht. Und Lasse Mai geht zurück nach Bayern, da wird er natürlich nie spielen und wird irgendwo wieder zum Zweitligisten gehen. Da ist es natürlich auch wieder gefährlich. Du siehst, dass da nicht sagst, ich hätte doch gedacht, boah, so 4 Jahre später, mindestens 8 Leute sehe ich jetzt Profibereich oder zweite Liga. Aber das ist auch nicht der Fall.
Aber das ist normal. Diese Quote ist einfach normal. Also das ist jetzt nicht so, dass das eine Ausnahme ist. Mhm. Du musst mal ein bisschen weiter in die Vergangenheit gucken. Ich glaube, vor 10 Jahren oder so war die U17-WM in, ich glaube, Mexiko oder so. Oder
mit Duxchen, ne?
Genau. Und da, wer waren da die 2 Spieler, die da mehr oder weniger vorangegangen sind? Das waren Duxch und Weiser. Mhm. Ansonsten hat man auch nicht so viele Spieler, die da noch im Hinterkopf sind. Ich weiß nicht, ob das damals Lennart Thie noch war oder...
Das war bei der Europameisterschaft dann, oder?
Die waren ja, stimmt, das war ein bisschen später mit Levent Aicicek und so. Genau.
Wo die beiden die Tore geschossen haben im Finale, ne?
Aber das ist jetzt auch nicht so, dass du jedes Jahr 3-4 Spieler rausbringst, wo du sagst, boah, das ist eine Ausnahme mal. Oder bei den Top 2-3 NLZs eben so. Also, und im Endeffekt, wenn du guckst, wer hat es in den letzten Jahren aus dem NLZ oder aus dem Jugendbereich geschafft von Werder, ist ja jetzt auch nicht so wenig. Also du hast einen Sargent, der ein Jahr zumindest im NLZ gespielt hat. Du hast die beiden Eggesteins, der Plogmann, der jetzt zumindest im Profibereich angekommen ist. Dingchi ist dabei, Woltemade jetzt, der dazukommt. Und man muss ja auch mal schauen, wer es hätte schaffen können, wenn Werder das hinbekommen hätte, diese Spieler eben zu integrieren. Das wäre ja ein Julian Brandt gewesen, der aus Bremen kommt. Du hast einen Karim Bellarabi, der dann früh weggegangen ist. Wen ich unfassbar schade finde, dass der es nicht geschafft hat oder dass man den letzten Jahren nicht dazugeholt war, ist Dennis Undaf, der in Belgien richtig gut performt hat bei, ich kann den Namen gar nicht aussprechen, Saint Gilloire oder so.
Ja, die sind Zweiter
geworden. Aufsteiger, die Überraschungsvizemeister geworden sind. Der jetzt übrigens ablösefrei zu Brighton wechselt, in die englische Premier League. Das sind so Spieler, wo ich sage, ja, das hat ja gezeigt, dass das schon geht und dass man da potenziell auch gute Spieler entwickeln kann. Aber man muss es dann eben schaffen, den Transfer von Ausbilden dann auch in die erste Mannschaft zu bringen. Und da hat man sicherlich noch Nachholbedarf und ich sag mal, wenn man es jetzt schafft, Dingchi, Woltemade in den nächsten Jahren so zu etablieren, dass sie feste Größen im Kader sind, fände ich das schon mal in Ordnung, also für die nächsten Jahre. Und viel mehr darf man, glaube ich, auch gar nicht erwarten.
Bei Dingchi habe ich meine Zweifel, ne?
Kann sein, aber der ist halt relativ schnell, ne?
Ja, okay.
Wenigstens etwas. Wo wir gerade schon über Personal reden, habe ich natürlich für den Torben nochmal was. Man munkelt ja laut Kicker, das werde auf 4 Positionen und nochmal sucht. Sturm-Backup, ein Sechser, ein mysteriöser Sechser, der jedes Jahr da ist und sowohl linke als auch rechte Außenverteidiger. Wie siehst du denn das, wo wir aber noch gar nicht gesprochen haben, Ole Werner als Aufstiegstrainer? Wie siehst du das? Man will ja wahrscheinlich entweder in diesem 5-5-3-2-System oder von mir aus 3-5-2 zum einen spielen, als auch mit einem, ich glaube, 4-3-3. Wo siehst du denn da noch die Baustellen? Wir haben ja über die Abwehr schon ein bisschen was geredet, zumindest im Zentrum. Torhüter können wir, glaube ich, abhaken, weil da tut sich jetzt noch nicht so viel. Pavlenka hat ja schon verlängert, etc. Wenn man das so zwischen den Zeilen liest, wird wohl bleiben. Dos Santos kommt auch nochmal wieder. Der hat, glaube ich, auch mitgefeiert auf dem Truck. Vielleicht bleibt er auch, beziehungsweise wir haben noch, ich glaube, Lord und Buck, heißt der Backhaus, ich meine schon, die noch hochgezogen werden. Also ich glaube, das Thema ist durch. Ja. Außenverteidiger, Sechser, Sturmbackup. Bist du damit zufrieden? Oder was, wie sieht es zum Beispiel in der Offensive aus? Auf den Halbpositionen oder ja, was sind keine richtigen Halbpositionen, auf den 8er- bis 10er-Positionen?
Ja, ich glaube, Innenverteidiger haben wir ja gesprochen drüber. Rechts wird Weiser kommen. Ich denke, das kann man ja so sagen. Das ist eine Frage der Zeit, bis das dann, denke ich, bekannt gegeben wird. Würde mich stark überraschen, wenn es nicht so ist. Dann ist man für rechts mit Akku und Weiser auch gut besetzt. Links, ja, hat man Jung, da braucht man sicher noch jemanden. Zeigt ja auch, dass man das Interesse an dem jungen Engländer, dem Buchanan hat, dass man da was machen will. Wäre, sagen wir jetzt mal, er oder jemand anderes kommt, wäre man auch gut besetzt. Zumindest quantitativ, qualitativ muss man das sowieso immer schauen in der Bundesliga. Die 6 ist, glaube ich, so das Ding, wo auf jeden Fall was passieren muss. Ich finde, das ist man auch nicht gut aufgestellt in der Breite. Also wir haben viele Spieler, aber von der Qualität her passt das, glaube ich, nicht so ganz. Christian Groß, guter Typ, wichtig für die Mannschaft, tolle, tolle Geschichte von ihm, dass er es da geschafft hat. Aber man darf bitte nicht den Fehler machen und ihn jetzt wieder zum Stammsechser machen. Also das darf nur ein Backup sein. Sonst wirst du in der Bundesliga keinen Erfolg haben. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich gönne dem Mann alles, der hat sich das sowas von verdient. Aber es darf nicht die Nummer 1 auf der 6 sein. Da muss was kommen. Krujev ist, denke ich, ja, soweit ganz gut. Gute Entwicklung genommen. Zeigt ja jetzt auch die letzten Medienberichte, dass da Interesse von anderen Vereinen scheint. Dass man da aber auch verlängern will. Von daher, glaube ich, wäre das gut, wenn man ihn als ja, so Backup behält, der immer mal reinkommt, seine Minuten sammelt. Rapp, ja, okay, aber auch kein Stammspieler, deswegen, also auf der 6 muss was kommen. Da bin ich auch gespannt, wen man da holen wird. So richtig einen Namen, finde ich, fällt mir da jetzt gar nicht ein, weil ich habe mal geschaut in der zweiten Liga, da fand ich Schallenberg von Paderborn ganz gut. Das war meiner Meinung nach guter Spieler. Meffert vom HSV ist kein schlechter, aber ob ich glaube nicht, dass man da aus der zweiten Liga wen holen wird. Ich glaube, da wird man eine größere Nummer suchen, damit man da auch in den nächsten anderthalb, zwei Jahren erstmal Ruhe hat. In der Bundesliga läuft jetzt auch nicht so viel rum, was meiner Meinung nach möglich ist. So ein ablösefreier Baumgartlinger ist auch verletzungsanfällig, ist auch schon 34. Von daher glaube ich, wird ja, man
da... Ganz kurz mal, weil du über die Sechserposition gesprochen hast, hast du den Transfer von Salifu, heißt er, von Augsburg verstanden? Der irgendwie vielleicht ja, anderthalb bis zwei Jahre jünger ist jetzt noch als Krujev?
Ja, also sehr talentierter Spieler, dem man dementsprechend auch jetzt eine Möglichkeit gehabt hat, den zu verpflichten. Ist ein Spieler, den man in der Innenverteidigung einsetzen kann und auch dann auf der Sechs. Und der verfügt über einiges. Ich meine, man muss ihn sich nur mal angucken. Groß gewachsen, athletisch, ist Kapitän gewesen in Augsburg, war auch schon im Kader. Was man so liest und was man hört, ist das ein wirklich ordentliches Talent. Der wird, denke ich, aber noch nicht jetzt eingebaut bei der Profimannschaft, auch wenn man das sagt. Aber ich denke, wenn der jetzt im nächsten Jahr seine Spiele bei der U23 macht, ist das schon okay. Ich schiel da eher auf eine Nummer, vielleicht ein bisschen älter, schon so Mitte 20, Ende 20, der da dann einfach auch eine Konstante ist. Wer das sein wird, keine Ahnung. Auf der 8. Hat man jetzt gelesen laut Kicker, dass da keiner kommen wird. Und wenn man jetzt so Bittenkurt hört, der sich so freut auf das Cottbus-Spiel.
Der wird uns erhalten bleiben, ja.
Naja, schauen wir mal. ich fände es gut, wenn Bittenkurt ein gutes Angebot bekommt für ihn. Vielleicht ja aus Köln oder so. Und man dann entschließt, okay, man nimmt die paar Millionen mit und sucht da wen Neues. Weil ich glaube, in der Bundesliga Bittenkurt und Schmid funktioniert nicht. Davon abgesehen bin ich auch der Meinung, beide funktionieren zusammen nicht so gut. Und die Alternativen, die man hat, wird in der Bundesliga jetzt auch keine Bäume ausreißen. Niklas Schmid hat gute letzte Woche gespielt. Ich glaube, die letzten 3, 4 Spiele waren wirklich in Ordnung von ihm. Aber ob der in der Bundesliga jetzt dann direkt auch so einen Impact haben wird, weiß ich auch nicht. Von daher.
Aber suchen Achter. Wir dann nicht eigentlich im Mittelfeld auch noch fast mehr Spieler? Also wenn wir jetzt den Weiser noch auf dieser, ich sage jetzt mal, auf dieser, in dieser Fünferposition, klar, der ist sehr offensiv, aber im Hintergrund sehen, weil ich bin dabei, der Niklas Schmidt, also ich mag ihn ja vom Spielertyp total, aber ich denke, Bundesliga ist schwierig. Ich sehe es wie du, beide, Romano und Leo, die passen nicht ganz so gut zusammen auf dem Platz, weil die sehr ähnlich sind und außerdem ist der Leo halt auch außer irgendwie Motivationstyp ist er einfach schlecht, muss man auch einfach so sagen. Weiß ich nicht, ob er sich auch noch steigern kann. Und da fehlt es ja komplett. Also da gibt es ja eigentlich fast keine Alternativen. Es gibt ja eigentlich nur die. Der Rapp hatte ich, fand ich, der hatte so zwei, drei gute Ansätze mal am Anfang, als der reinkam. Da hatte man so das Gefühl, der war, glaube ich, auch kurz verletzt. Dann kam der rein und hatte so ein bisschen Schwung reingebracht. Aber da fehlt es mir halt auch, den irgendwo auf einer Position zu sehen. Also weder jetzt sozusagen weiter vorne in diesen Halbpositionen, als auch auf der 6. Und bei mir war es mal eine Überlegung, was interessant sein würde, wenn halt der Weiser zum Beispiel statt dem Bittencourt spielen würde auf der Position. Also aber dann machst du dir halt hinten wieder was auf. Ne?
Thema Leo Bittencourt, Sepp, haben wir auch schon oft genug bei uns im Podcast drüber gesprochen. Wie gesagt, er hat nur gespielt, weil er Vizekapitän war, weil er das Mentalitätsmonster war. Aber Torben, ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass wir für den irgendwelche Millionen kriegen würden. Auch vom Erstligisten. Ne? Wir haben ja alle die Saison gesehen, die der Leo Bittencourt gespielt hat. Und der war, wie viele Scorer-Punkte hat der? Ne? Sepp, wir haben es mal rausgeschrieben. Das war, glaube ich, einstellig oder so. Ne? Tore plus Scorer, was
glaube ich. Ja, was heißt einstellig? Der hat, glaube ich, nur 3 oder 4. Ja,
3 oder 5, sagt er. Ja, und der ist auch nicht interessant für einen anderen Verein. Und meiner Meinung nach in der ersten Liga wird er gar nicht klarkommen, auch schon alleine, weil er die Schnelligkeit nicht mitbringt und die Robustheit vielleicht, aber nicht die Schnelligkeit. Und das Direktspiel hat er auch nicht so drauf. Und deshalb, also einen Leo Bittencourt will ich eigentlich in der ersten Liga gar nicht sehen, aber ihr diskutiert es gerade. Es fehlen die Alternativen. Wen willst du für einen Leo da hinstellen? Das ist ja das Problem. Weil meiner Meinung nach.
Du müsstest ja massiv da noch Leute dazu kaufen. Genau. Ja, also genau. Weil du. Wir haben jetzt schon gesagt, Niklas Schmidt ist wahrscheinlich zu wenig.
Leo ist zu wenig?
Ja. Dann hast du eigentlich nur einen. So.
In Romano.
Ja. Ab siehst du nicht auf der Position, Dingchi wollte mal da.
Das ist ja das, was ich auch gemeint habe. Also ich finde, der Kader ist auch nicht ausgewogen. Weißt du, du hast auf der 6 irgendwie 3, 4 Alternativen, also Groß, Gruev, vielleicht Rapp, Salifu, irgendwann wieder, wenn er wieder fit sein sollte, im Boom. Das sind 5 Spieler, wo ich sage, keiner von denen so wirklich in der Bundesliga von Anfang an. Also wenn ich würde am liebsten das sehen, dass man sich von 2, 3 trennt und sagt, okay, wir verschlanken den Kader, holen dafür aber nochmal einen Qualitätsspieler mehr dazu. Also ich möchte auch gar keinen jetzt benennen, weil das, glaube ich, auch nicht fair wäre und die haben alle das verdient, auch dann in dem Kader zu sein. Aber es ist einfach nicht gut zusammengestellt. Und 1, 2 davor auf der 8, da hat man dann Leo, man hat Romano und Niklas Schmidt. So, ansonsten kein so wirklich. Das ist dann auch zu wenig und von den Spielerkombinationen nicht gut. Also ich hoffe, es kommt ein 6er, ich hoffe, es kommt ein 8er. Auf der 8 sind so 2, 3 Spieler in der Bundesliga, die ich mir gut vorstellen könnte. Also ich finde Rex Bajai, der in Bochum gespielt hat, der jetzt wieder bei Wolfsburg ist, den finde ich ganz interessant. Kein Wunderspieler, der jetzt uns zur Meisterschaft schießt, aber ein guter, solider Box-to-Box-Spieler. Aydin Rustic von der Eintracht, der spielt nicht so viel. Der könnte sich vielleicht auch vorstellen, was anderes zu machen. Da gibt es schon so ein paar ganz, ganz ordentliche Spieler. Eduard Löwen, der wird ja auch seit 20 Jahren gefühlt verliehen, obwohl er erst 24 ist. Der spielt ja auch jedes Jahr irgendwo anders auf Leihe. Das sind so Spieler, wo ich sage, ja, vielleicht findet man da noch jemanden, der günstig zu haben ist und den man dann dementsprechend mit einbauen könnte. Muss man mal schauen. Ja, und offensiv, Füllkrug, Duck, Stinkchi, das war es ja schon. Also ich glaube, da
beim Stürmer soll es wohl auch so ein bisschen so ein halber Außenstürmer sein. Also ich sage jetzt mal nicht nur ein reiner Boxstürmer wie Füllkrug, was man so gelesen hat, sondern auch so ein bisschen, der auf Außen spielen kann. Mhm. Aber
mit Schönfelder. Was ist denn mit Schönfelder? Das war genau die Reaktion habe ich erwartet. Genau die Reaktion habe ich, das habe ich reingefunden.
Der hat letztes Jahr wie viel gespielt? Ja, genau.
Und noch mehr. So viel und noch mehr hat er gespielt, genau.
Aber man sieht ja dann, dass wir jetzt ja schon bei den ganzen Sachen gerade ja, ich sage jetzt mal fast bei dem, was uns immer so ein bisschen gerettet hat, die Offensive, da auch eigentlich die meisten Baustellen haben. Aber wir sind uns ja wahrscheinlich einig, dass jetzt Füllkrug und Duxch keine 50 Tore zusammen in der Bundesliga schießen, sondern vielleicht nur 20.
Machen sie nicht?
Nee.
Das ist neu. Ich rechne
mit 60. Sepp, ja. Ich rechne mit 60.
Was ist mit vorne weg.
Vorne. Ja, ja. Ihr seid immer noch in Euphorie hier, ne? Beschweren, dass ich Werder Bremen mit Barcelona vergleiche, aber ihr redet von 80 Toren, die jeder von denen schießt, damit die in drei Saisons den Rekord von Gerd Müller jeweils einstellen.
Aber um dich auf den Boden der Tatsachen zu holen, die werden trotzdem nicht Torschützenkönig, weil der Terodde 52 Tore macht, ne? Nur damit du Bescheid weißt.
Naja gut, der ist angeblich auch schon bei Hansi Flick im erweiterten Kader. Jetzt, glaube ich, bei der WM gibt es, glaube ich, mehr Spieler, habe ich jetzt letztens gelesen. Da kommt er wirklich mit. Ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, aber da sieht man, da haben wir eigentlich noch viele Themen, weil wir auch sagen, Dingchi, sicherlich bringt er Sachen mit wie die Schnelligkeit, aber andere Sachen wie ich verstolpere jeden Ball, die ja in der Bundesliga dann auch nicht so toll sind. Und wenn ihr Champions League-Finale gesehen habt, das fand ich ja schon sehr interessant bei Real Madrid zum Beispiel. Wie gesagt, ich hatte es ja auch noch mal erwähnt, ich habe ja auch selber noch Trainer, der Skup, der macht es ja auch noch immer im Jugendbereich. Die haben für mich relativ viele Bälle echt immer hoch gespielt, ja, wo ich immer gesagt habe, hör auf damit, sondern mach mal vernünftigen Pass und zwar einen flachen. Aber die haben natürlich eine gewisse Qualität, dass die bei jedem hohen Ball den auch immer annehmen konnten und sofort verarbeiten konnten und da halt wenig Zeitverlust war. Und naja, ich sehe das natürlich bei manchen Spielern, bei uns ist das schon ein bisschen schwierig. Wenn man dann sieht, so wie Dingchi oder so, also wir brauchen schon einiges an neuer Qualität, glaube ich, im gesamten Kader, um überhaupt bestehen zu können. Und wo das jetzt im Einzelnen herkommt mit der Finanzlage, ist dann wirklich schwierig.
Also wir sind uns doch, glaube ich, alle drei hier einig in unserem jetzigen heutigen Podcast, dass alles andere als Abstiegskampf ein bisschen weit hergeholt wäre für nächste Saison, oder?
Kann man ja so jetzt noch gar nicht sagen. Also ich meine, die Saison ist gerade rum. Nochmal, also wer hätte gesagt, dass Köln auf Platz 7 landet oder wo auch immer sie erst eingetrudelt sind. Damit will ich nicht sagen, dass wir jetzt Siebter wären oder Achter, aber ich finde, man muss einfach erstmal gucken, wie der Kader aussieht. Jetzt, also Stand jetzt musst du dich nicht vor Bochum, vor Augsburg, vor Mainz, vor Schalke schon mal gar nicht verstecken. Also ich glaube, die Ausgangslage jetzt zum 1. Juni hin ist nicht schlecht, aber wichtig wird sein, dass er natürlich zum 1. September, wenn der Transfermarkt schließt, auch weiterhin gut ist. Zur Frage davor nochmal, also wegen der Offensive, ja, ich weiß nicht, ob es so gut ist, dass man so einen Allrounder sucht. Auf der einen Seite, ja, ist schon wichtig und wäre nicht verkehrt, wenn man auch so einen Typ Rashica hat, der prinzipiell Mittelstürmer agieren kann, aber auch seine Stärke um 1 gegen 1 hat, auf den Flügel gehen kann. Ich frage mich nur, was passiert, wenn Niklas Füllkrug wirklich mal ausfällt? Dann haben wir gar keinen Spieler, den man im zweiten Stock mal anspielen kann, der mal einen Ball festmacht, der Kopfballgefahr ausstrahlt. Davor habe ich jetzt schon Angst. Weil, also da gehe ich heute jede Wette ein. Wenn beide gleich viele Spiele machen, ist Füllkrug der Spieler, der mehr Tore machen wird in der Bundesliga als Duxch. Bin ich hundertprozentig sicher. Ja, und da hoffe ich einfach, dass man einen Spieler findet, der alle möglichen Facetten mit einbringt, der vielleicht kopfballstark ist, einen Körper hat und zeitgleich auch ein bisschen dribbeln kann und vielleicht nicht ganz so langsam ist. Das Blöde ist, solche Spieler kosten in der Regel richtig viel Geld. Ja.
Aber Torben, ich habe letztes Mal schon den Sepp gefragt. Ich weiß nicht, ob das finanziell klappen würde. Das ist jetzt eine ganz andere Baustelle. Aber würdest du denn, wenn es die Möglichkeit geben würde, und es wird finanziell passen, würdest du denn einen Rashica oder einen Sargent zurückholen? Also ich würde sie beide zurückholen, ohne jegliche Bedenken. Aber ich weiß ja nicht, ob es möglich ist finanziell. Ich würde sie beide ohne Bedenken zurückholen.
Ja, ich würde auch einen Eckestein zurücknehmen.
Ja, okay, also Maxi, den wirst du aber nicht kriegen.
Maxi, ne?
Ja.
Es gibt, ja, natürlich, also das sind ja gute Spieler prinzipiell und die haben ja auch gezeigt, dass sie Qualität irgendwie haben. Von daher sicherlich, es wird sicher auch einige andere Spieler geben, die da im Lostopf sind. Ich bin mal gespannt, wer es am Ende wird. Zuletzt habe ich immer mal bei dieser einen Berateragentur geschaut, diese, ich weiß nicht, Sports 360 oder wie sie heißen. Das waren ja, also Pieper und Stark kommen ja beide von denen. Und ich glaube, es gab einen dritten Spieler, der auch so, da wurde mal gemutmaßt oder es gab zumindest Gerüchte. Deswegen habe ich immer mal geschaut, wen es da noch so gibt. Da ist ein Josip Drimmitsch, der jetzt in den letzten Jahren in Deutschland nicht mehr so wirklich getroffen hat oder bei seinen Stationen, aber jetzt letzte Saison in Kroatien wieder, ich glaube, über 20 Tore gemacht hat, auch noch nicht ganz so alt ist. Ja, vielleicht findet man ja irgendwie eine günstige Lösung, wo man sagt, okay, da hat man eine Alternative, auf die man bauen kann, wenn was sein sollte. Ich glaube, es gibt viel zu tun. Aber, und das muss man dazu sagen, mir ist jetzt nicht Angst und Bange. Also ich glaube, die ersten Transfers, die ersten Wochen haben gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Und ich glaube auch, dass Baumann und Fritz da einen Fokus haben und wissen, was sie wollen. Und die Mannschaft dementsprechend gut zusammenstellen könnten, wenn alles gut klappt. Und das ist vielleicht jetzt auch so ein Punkt, den ich auch nochmal einbringen wollte, so ein bisschen Läuterung. Mein Mann hat sie auch viel kritisiert und nach wie vor bin ich jetzt nicht der riesengroße Fan von der Arbeit von den beiden, wenn wir jetzt beide mal nennen, Fritz und Baumann, aber sie haben es geschafft, einen Kader auf die Beine zu stellen, der in die Bundesliga wieder aufgestiegen ist. Sie haben es geschafft, jetzt eine gewisse Euphorie zu entfachen, dass zumindest zwei potenziell ordentliche Spieler sich zum Verein bekennen mit Pieper und Stark. Vielleicht gelingt es noch, dass ein Friedl verlängert, Pavlenka hat verlängert, Krujev soll folgen. Also aktuell machen sie, glaube ich, eine sehr solide Arbeit. Von gut oder überragend will ich nicht sprechen, aber sehr solide. Und ich wünsche es beiden schon und hoffe es auch für uns als Fans, dass sich das so weitersetzt und dass man dann dementsprechend auch einen guten Transfersommer hat, einen ruhigeren, sodass man im Juli vielleicht schon mit allem so ganz gut durch ist. Und dann wollen wir doch mal sehen. Ich glaube, man spielt erstmal nur um Abstieg oder um Klassenerhalt, klar. Aber habe schon irgendwie die Hoffnung, dass man ja so eine kleine Überraschung auch sein kann, dass man zumindest vielleicht so Platz 10, 11 eintrudelt und eine Saison ohne riesengroße Abstiegssorgen spielt. Vielleicht wie Bochum, wie letztes Jahr Union oder die letzten Jahre Union. Muss gar nicht jetzt einem ganz großen Wurf gelingen dann, aber zumindest nicht bis zum letzten Spieltag knappern und bangen, dass es dann für einen Platz überm Strich reicht.
Also da muss ich nochmal drauf eingehen, weil du hast ja gesprochen, in unserer Abstiegssaison fand ich aber auch, dass wir nicht den 17. schlechtesten Kader in der Bundesliga hatten. Ne? Also mit dem Kader hättest du auch locker die Liga halten müssen. Nochmal, ne? Du hattest 10 Spieltage vor Schluss, warst ja fast schon safe und die letzten 10 Spieltage holst du gar nichts mehr. Also da war die Qualität auch da, für den, dass du nicht absteigst, definitiv. Zu Thema Baumann und Fritz muss ich auch ganz ehrlich sagen, was mir beim Baumann gefällt, ist die Sache, wie ist er mit Kritik umgegangen? Und wie geht er mit Erfolg um? Und da muss ich ganz klar bei ihm den Hut ziehen. Er fährt eine Linie. Ne? Er war jetzt nicht der Lautsprecher, wo es scheiße ging. Da hat er gesagt, ich nehme die Kritik an und so weiter. Was haben wir auch über den gemeckert? Ich ganz groß habe über den gemeckert, hundertprozentig. Aber jetzt auch beim Aufstiegsfall oder so, kommt er jetzt nicht trotzig rüber oder hat eine große Klappe und so weiter. Bleibt genauso ruhig und entspannt wie beim Abstieg. Und da ziehe ich den Hut von Frank Baumann, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Dass er da nicht trotzig wird oder du hast nie was von ihm gehört, ne, ich habe es euch doch gesagt, ich schaffe es oder sowas, kommt gar nicht von ihm. Und da ziehe ich den Hut vor ihm, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, dann sind ja schon fast schon ein paar schöne Stichworte Richtung Ende, wie ich finde. Wir sind ja auch schon bei knapp 90 Minuten, also würde schon ganz gut passen. Torben, also eine Sache, die müssen wir natürlich direkt mit dir hier festhalten. Die meisten Follower wissen das. Du hast schon gesagt, 1. September. Das heißt, wir müssen dringend nochmal über den Kader sprechen, wenn er wirklich unter Dach und Fach ist. Also das wäre auf jeden Fall eine Sache, die wir vielleicht dann sogar über den Saisonstart hinaus machen dann. Also ich glaube, wenn ich das richtig jetzt gerade sehe, ist 5. August Saisonstart. Da haben wir halt schon ein paar Spieltage, dann würden wir aber nochmal ein großes bei mir aus ja Kader und wo geht's hin in der Saison, auch wenn dann schon 3-4 Spieltage vielleicht gespielt sind, mal mit dir machen. Und man hört ja auf jeden Fall relativ viel Gutes, würde ich jetzt sagen, hier aus den 90 Minuten, wenn ich das so ein bisschen zusammenfassen kann, auch wenn wir noch hier und da ein paar Baustellen haben. Aber ich finde auch, wir haben jetzt in diesem Fall hier, wo wir es gerade aufnehmen, 31.05., also ist auch noch super viel Zeit und mit den beiden Transfers haben wir die richtigen Weichenstellungen gemacht, weil das war sicherlich ein Thema, gerade in der Abwehr, wo ja dann viele Abgänge zu erwarten waren. Und wenn jetzt so im Juni und Juli noch der eine oder andere dazukommt, glaube ich, können wir relativ entspannt erstmal starten in die Saison und sind wir erstmal dann gespannt, auch was das alles ergibt. Von daher würde ich sagen, für den Moment, Torben, dir auf jeden Fall danke für die intensive Diskussion. Ist auch mal schön, weil durch eine dritte Person kommt immer noch was anderes hinein. Deine Ausführungen sind ja auch, denke ich mal, für alle anderen sehr interessant, um andere Blickwinkel zu haben. Und du legst ja auch deine Argumentation immer schön da. Wir freuen uns natürlich auch aufs nächste Mal. Vielleicht sogar auch noch vorher dann im Stadion, weil bis da noch ein bisschen Zeit ist. Und von daher würde ich sagen, ich verabschiede mich schon. Gibt es aber einen Scoop und der Torben hat dann die letzten Worte. Oder Scoop? So machen wir es, ja, ne?
Natürlich, sonst mache ich mal den rausschmeißen, aber das überlasse ich natürlich dem Gast heute, logischerweise. Wir sind ja beide gut erzogen worden, Sepp, auf jeden Fall. Ja, meine letzten Worte. Torben, überlegst dir, ob wir Cottbus planen. Ne? Im Osten haben wir beide immer Erfolg. Ne? Nein, Scherz beiseite, ich will auf keinen Fall hin. Definitiv nicht. Lass es mal sein, auf jeden Fall. Ich habe noch einen Gruß rauszubringen an die Leute, die mich am Wochenende in Paris gesehen haben. Das Foto, wenn ihr uns hier gerade anguckt oder regelmäßig guckt, ladet mal bitte das Foto hoch, damit wir das auch sehen können. Und in diesem Sinne bedanke ich mich nur nochmal beim Torben. Torben, es macht immer riesen Spaß mit dir und ich hoffe, wir kriegen natürlich die Zusage für den Grob, was hast du gesagt? Irgendwie 1. September oder so war das datiert oder irgendwie sowas, ne?
Dass du noch 1. September ist Schluss, also quasi 20 Uhr oder so oder 18 Uhr, glaube ich, ne? Transferschluss, dann können wir um 18.01 Uhr aufnehmen.
Ja. Tom, dann hoffe ich, dass du wieder bereit bist für die 90 Minuten, ne? Von mir aus auch mit Pause, wie du es willst, dann machen wir auch eine Viertelstunde Pause dazwischen. In dem Sinne, es macht immer Riesenspaß, Sepp mit dir sowieso, das weißt du. Wir ziehen die Sache durch, bis wir ins Rentenalter gehen, haben wir ja gesagt, definitiv. Wir machen im Rollstuhl weiter. Torben, vielen, vielen Dank und an alle draußen lebenslang grün-weiß.
Ja, dann auch von mir vielen Dank für die interessanten Minuten, Stunden ja fast schon wieder. Ist wieder wie im Flug vergangen, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe trotzdem noch eine Kleinigkeit, die wollte ich noch anbringen. Und zwar, ich habe mir noch mal so das alte Video angeguckt im Winter, wo wir da zusammen gedreht haben und dann überlegt haben, wie die Saison noch verläuft. Und auch so ein bisschen überlegt haben, ja, wer sind denn so Gewinner und Verlierer? Da möchte ich auch, das ist mir ein großes Anliegen, dass ich das nochmal jetzt dann meine Läuterung hier, den Gang nach Canossa gehe. Ich glaube, die zwei, die ich da am ehesten genannt war oder habe oder zumindest auch kritisiert hatte, waren, ich glaube, Niklas Schmidt hatte ich mal genannt, wo ich gesagt habe, na, da kommt zu wenig. Nochmal, ich fand im Endeffekt im Saisonendspurt hat er wieder bessere Leistung gezeigt. Und vor allen Dingen, von wem ich den Hut ziehen muss, ist dann Mitch Weiser. Sehr, sehr viel Kritik abbekommen. Aber ich sag mal, ab dem Hamburg-Spiel spätestens war das richtig, richtig gut. Meiner Meinung nach in vielen Spielen einer der besten Spieler in der zweiten Liga. Dieses Solo in Aue, als er drei Mann tunnelt in einer Aktion, da wäre ich bald an die Decke gegangen. Da habe ich gedacht, ich sehe nicht mehr richtig. Und das lag sicherlich nicht am Vortag. Da war das eine oder andere Kaltgetränk dabei. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Großen Respekt vor der Leistung, weil es sicherlich auch nicht einfach war für ihn persönlich. Und eine Sache noch, die hat mich so ein bisschen bestärkt. So dieser, ich glaube, der Ausblick damals war, was ist so der, wer ist so der Gewinner oder was ist so der Hoffnungsschimmer für die Rückrunde? Da hatte ich gesagt, Ole Werner. Einfach, weil das eine Personalie ist, wo man Fantasie hat, dass er irgendwie so ja, unaufgeregt weitermacht und dass er dem Verein so ein bisschen eine neue Euphorie und Hoffnung gibt. Und ich finde, das kann man gar nicht genug wertschätzen, was der Mann dem Verein getan hat. Sicherlich ist da viel auch Gutes zusammengekommen und er hat einen guten Kader gehabt, aber mit welcher Unaufgeregtheit, mit welcher Selbstverständnis er da agiert hat, Hut ab. Ich hoffe, diese positive und unaufgeregte Art von ihm, die behält er sich bei, auch in schwierigen Zeiten, wenn man in der Bundesliga mal 3-4 Spiele verliert. Und auch die Fans bleiben sachlich und wissen, woher wir kommen und wissen, dass wir da einen Trainer haben, mit dem man, glaube ich, richtig was aufbauen kann. Von daher, das wollte ich noch sagen, so als Resümee vom letzten Mal. Ja, und dann freue ich mich auf das nächste Gespräch mit euch, freue mich auf die nächsten Transfer, Wochen. Hoffe, wir kommen gut in die Runde rein. Wünsche euch dann auch irgendwann mal einen guten Urlaub und eine gute Erholung. Und ja, bleiben wir dran und lebenslang grün-weiß. Ne?
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, dass wir auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Grün-weiße Fahne, overall, wir stehen zusammen, eins, green, white, Wonderwall. Viel haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahne. Die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20-4. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen, overall, wir stehen zusammen als Green-White Wonderwall. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.